Herzlich willkommen zu Tech und Trara, Folge Nummer 2 mit dem heutigen Thema Homeoffice. Das betrifft uns ja alle gerade doch relativ stark. Und bei mir ist Berti. Berti ist Netzpilot und freier Autor oder Tech-Journalist. Und Berti arbeitet schon sehr viel länger im Homeoffice, als wir das jetzt gerade alle tun. Das heißt, Berti ist sozusagen Homeoffice-Experte und Smart-Home-Guru, kann man auch noch dazu sagen. Hallo Berti erstmal.
Hallo.
Genau, und wir haben uns gedacht, wir quatschen jetzt heute einfach mal so ein bisschen über das Thema Homeoffice, weil ja doch so ein paar Dinge eben aufkommen, die vielleicht für den einen oder anderen neu sind, sowohl so, was das Wohlbefinden angeht, aber auch was einfach so die Arbeit an sich angeht. Und da wir einfach beide jetzt viel mit den ganzen Dingen arbeiten, die man im Homeoffice braucht, fühlen wir uns so ein bisschen befähigt dazu, zu dem Thema was zu sagen. Kurzer organisatorischer Einschub noch an der Stelle. Tech und Trara kommt immer Montag morgens, damit ihr das jetzt einmal euch im Kalender dick anstreichen könnt. Jeden Montagmorgen gibt es Tech und Trara. So, aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Genau, also du bist ja relativ erfahren im Thema Homeoffice. Das heißt, du machst das jetzt ja schon eigentlich dein komplettes Arbeitsleben, oder?
Ich bin seit jetzt fast 4 Jahren selbstständig und bin seitdem nur im Homeoffice. Vorher war ich Angestellter ein paar Jahre und habe da teilweise aber auch schon im Homeoffice gearbeitet. Und naja, als Student ist man ja fast immer irgendwie zu Hause, außer wenn man in der Bibliothek sitzt. Insofern bin ich eigentlich schon mal fast mein ganzes Arbeits- und Ausbildungsleben im Homeoffice, mehr oder weniger.
Aber also, weil ich zum Beispiel mag am ins Büro fahren irgendwie auch so ein bisschen diese soziale Komponente. Also dieses mal das klassische am Kaffeeautomaten quatschen, irgendwie auch mal so ein bisschen direkten Kontakt zu Kollegen haben. Das hattest du dann ja eigentlich nie so richtig, oder?
In der Zeit, wo ich in der Agentur war, ich habe 2 Jahre in der Agentur, da hatte ich das natürlich schon. Klar, das ist nett und das ist auch wichtig. Und das ist natürlich auch vielen Leuten unterschiedlich wichtig, ne? Also manchen weniger, manchen mehr. Ich finde das auch ganz schön, mit jemandem mit einem Kaffee zusammen zu trinken, zu stehen und dann Kaffee zu trinken. Der Clou ist aber natürlich, dass man irgendwie auch was macht, was irgendwie Deadlines hat. Ich muss irgendwie mein Pensum schaffen und da ist dann auch gar nicht so viel Zeit für Pausen, ne? Und eigentlich habe ich das auch immer so erlebt, dass auch sehr viel Zeit verloren geht, dadurch, dass man in der Firma ist und im Büro ist. Und abgesehen von den schönen Sachen wie mit jemandem Kaffee zu trinken, gibt es ja auch viel Ballast. Also im Sinne von, dass es Meetings ohne Ende gibt, dass es sehr laut ist, dass ständig Leute irgendwie reinstürmen und irgendwas wollen und sozusagen die Konzentration bei der Arbeit unterbrochen ist. Das habe ich immer so als Kehrseite erlebt. Deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, im Homeoffice zu arbeiten. Und dass das soziale Leben dann halt ein Tick eingeschränkter ist, das kann ich als Preis dafür akzeptieren. Man ist ja auch nicht völlig kontaktlos, weil wir leben ja im digitalen Zeitalter, wo man Tools ohne Ende hat, mit denen man sich sprechen, sehen und Textnachrichten schicken kann.
Ja, das stimmt. Und vielleicht hat es auch ein bisschen den Vorteil, also gut, das ist natürlich jetzt gerade was anderes, aber dass dadurch, dass man gerade als Freelancer wie du im Homeoffice ist, dass man dann so ein bisschen das Soziale und die Arbeit auch ein bisschen besser trennen kann, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel mit deinen Kollegen mega eng befreundet bist und dann gibt's mal Stress auf einer privaten Ebene, wirkt sich das ja automatisch auch immer aufs Jobleben aus. Und wenn du eh die ganze Zeit von zu Hause aus arbeitest, so dann hast du halt diese Vermischung nicht so krass, ne? Weil dann bleibt das halt schön getrennt. Das ist ja auch nochmal ein Vorteil irgendwie. Man ist ja nicht sozial gänzlich isoliert. Wobei man eben halt auch sagen muss, jetzt gerade sind wir alle so ein bisschen sozial isoliert. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dass obwohl wir jetzt gerade alle irgendwie zu Hause sind und das auch bitte an alle, die das hören, auch genau das Richtige jetzt gerade ist, nämlich zu Hause zu bleiben, dass man irgendwie trotzdem viel mehr Kontakt mit Freunden hat als vorher, habe ich das Gefühl. Ist das bei dir auch so, dass du jetzt gerade irgendwie viel mehr mit anderen Leuten sprichst?
Aber tatsächlich ist meine Frequenz, so Textnachrichten zu schicken und auch zu telefonieren, tatsächlich hochgegangen letzter Zeit. Ja. Insofern würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt weniger sozialen Kontakt habe, also vielleicht weniger Face-to-Face-Kontakt, aber nicht weniger sozialen Kontakt an sich, ne? Also wenn das für jemanden einen sehr großen Wert darstellt, jemanden wirklich persönlich gegenüberzustehen, dann mag das eine Einschränkung sein. Aber ansonsten, glaube ich, können das digitale Tools ganz gut kompensieren, zumindest aus meiner Sicht. Das ist aber auch eine absolute Typfrage, ne? Also ich kann damit gut leben, nicht ständig Leute zu sehen. Also ja. Und muss auch nicht ständig Kollegen jetzt physisch um mich haben.
Nee, finde ich auch. Also ich bin zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, die wahnsinnig gerne umarmen zur Begrüßung. Und mir spielt das ganz gut in die Karten, dass das gerade nicht so on vogue ist, mal sagen, weil ich das eigentlich ganz angenehm finde, jetzt nicht immer jeden umarmen zu müssen, sondern einfach sich...
Bist du sozusagen ein Anti-Hugger, ja?
Ich bin ein Anti-Hugger. Ich hugge nur, wenn ich Leute kenne. Aber so neue Leute hugge ich immer sehr ungern, muss ich sagen.
Also, was den Arbeitskontext betrifft, das klingt jetzt vielleicht ziemlich technisch und etwas unempathisch, aber eigentlich finde ich es auch als Vorteil, oder ich sehe es als Vorteil, dass so Telearbeit einen Tick auch die Emotionalität aus der Arbeit rausnimmt. Dadurch, dass man sich nicht sozusagen ständig spricht und miteinander umgeht, fällt ja auch ein Teil der Kommunikation weg. Und zwar der Teil, der viele, der auch Missverständnisse verursachen kann. Ne? Also keine Ahnung, dass man jemanden missversteht, weil er irgendwie einen komischen Ton gewählt hat oder so. Oder irgendwie gerade gestresst ist und deswegen eine komische Miene zieht, obwohl er es gar nicht meint. Das fällt irgendwie weg, solche Dinge.
Also absolut. Das ist, glaube ich, auch was jetzt gerade viele lernen müssen, dass man auf einmal, also wir können ja mal, das Tool, mit dem wir, glaube ich, am meisten so kommunizieren, ist Slack. Das ist so ein, man legt einen Workspace an, da kann man dann seine Mitglieder hinzufügen und dann kann man halt miteinander chatten oder das machen wir jetzt gerade auch, miteinander halt telefonieren. Und das ist, glaube ich, auch was man halt lernen muss, dass auf einmal die Kommunikation gerade auf Textebene dann ganz, ganz anders ist, weil das habe ich zum Beispiel mit dir ganz, also als ich bei den Netzpiloten angefangen habe ich natürlich dann noch angefangen mit Berti, mich irgendwie auszutauschen oder Fragen zu stellen. Und Berti hat diese sehr direkte Kommunikation schon sehr verinnerlicht. Und ich in meiner studentischen damals noch, ach, ne, ich muss ganz viele Emojis hinterher schicken, war erst so ein bisschen schockiert. Oh, das ist aber sehr kurz und bündig, bis ich irgendwann gecheckt habe, ach so, nee, das ist einfach praktisch so. Und das ist was ich zum Beispiel in der Kommunikation mit dir immer sehr angenehm finde. Man kann einfach auf einer sehr sachlichen Ebene Informationen austauschen und es ist egal, wie man das jetzt formuliert oder ob man jetzt noch sagt, kannst du das bitte machen, danke, och, das ist super lieb von dir, sondern einfach so pragmatisch, könnte man sagen.
Das kriege ich häufiger, kriege ich häufiger nachgesagt, dass ich doch eine sehr direkte und sachliche Textkommunikation pflege. Das ist tatsächlich auch gar nicht so gemeint eigentlich unbedingt und das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Persönlichkeitsstruktur, aber ich mag dieses Zweckmäßige eigentlich ganz gerne. Und ich finde auch, also ich meine, ich bin ja Schreiber und finde, dass man eigentlich ziemlich gut auch, wenn man möchte, Emotionen ausdrücken kann über Text. So ist es ja nicht, ne? Also das liegt ja einfach nur daran, wie gut man mit Text umgehen kann.
Ja, voll. Aber ich finde halt gerade, also ich finde das super positiv, weil es erleichtert viel, es ist auch zeitlich, also wenn ich über Slack mit Leuten, ist natürlich auch jetzt gerade ein Thema, ich kommuniziere mittlerweile auch nur noch so, also kurz, knapp und pragmatisch. Ich zum Beispiel kann auch, wenn ich über Slack schreibe, auf einmal nicht mehr auf Rechtschreibung achten. Ist mir dann auch scheißegal, ob das groß oder klein geschrieben ist, weil das hemmt mich dann total. Ich muss dann einfach, also wenn ich jetzt mit dir rede, dann rede ich ja auch, wie es kommt und so schreibe ich halt dann auch einfach auf Slack. So. Und das ist dann manchmal ein bisschen rau, aber ich glaube, man darf sich das dann immer nicht so zu Herzen nehmen und sollte das so ein bisschen trennen. Und so schreibt man ja nicht seiner Oma.
Nee, also wer es nicht gewohnt ist, sich per Textkommunikation auszutauschen, der muss sich sicherlich ein bisschen umstellen. Aber das ist ja nur eine Gewöhnungsfrage. Das ist ja nichts, was man sich nicht aneignen kann. Ansonsten finde ich eigentlich, dass Telekommunikation eher ein Vorteil ist, wenn es darum geht, pragmatisch zu arbeiten, weil tatsächlich nur die Informationen ausgetauscht werden. Es gibt kein Beiwerk, also nicht unbedingt. Also man kann natürlich auch ein paar Witze reißen per Text, keine Frage. Ja. Aber grundsätzlich finde ich es eigentlich sehr pragmatisch und sehr, sehr, sehr produktiv, sich auf diese Weise auszutauschen. Das geht eigentlich tatsächlich viel schneller, weil... Ja. Also was sozusagen das Schöne ist, also es fällt ja nicht nur das Emotionale weg unbedingt, also oder die nonverbale Kommunikation, sondern was ja auch wegfällt, ist sind so unnötige Informationen, denn viele machen sich natürlich dann nicht die Mühe, irgendwie noch Kleinigkeiten zu schreiben, sondern es wird tatsächlich nur das ausgetauscht, was gerade wichtig ist. Und wenn man wirklich gerade konzentriert an was arbeiten möchte, ob jetzt alleine oder im Team, dann ist es einfach auch wichtig, dass man so eine Art Funkdisziplin oder Kommunikationsdisziplin einhält und wirklich nur über das redet, was gerade nötig ist, was gerade relevant ist. Das ist eigentlich ein Vorteil bei Telekommunikation, finde ich.
Und das ist ja auch das Schöne, was dann halt auch eben die meisten Tools bieten, sei es Slack, Discord oder Skype, also alles so Möglichkeiten, wo man halt miteinander schreiben kann, dass man ja meistens dann auch diese Videochats machen kann. Und das machen wir zum Beispiel jetzt im Büro, dass wir wirklich täglich einmal miteinander sprechen und da dann eben auch nicht auf einer pragmatischen Ebene kommunizieren, sondern sich dann wirklich mal auszutauschen, zu unterhalten. Und da kann diese ganze Emotionalität ja trotzdem, also dieses kollegiale Miteinander, was jetzt ja vermeintlich so ein bisschen fehlt, trotzdem stattfinden. Also ich rufe ja auch mal bei meiner Oma jetzt an und frage mal, ob alles okay ist so. Und das ermöglichen mir dann diese ganzen Tools dann auch wieder, neben einer sehr pragmatischen Kommunikation. Also ich finde auch, es gibt eigentlich, merkt man jetzt gerade, fast keinen Grund, warum Arbeitgeber ihren Mitarbeitern nicht erlauben sollten, ins Homeoffice zu gehen, oder?
Den Grund sehe ich ganz und gar nicht. Ich glaube, dass das immer missverstanden wird und dass es auch eine sehr eingeschränkte Chefsicht ist und vielleicht auch eher ein Machtinstrument, wenn man möchte, dass die Angestellten und die Weisungsberechtigten einem, oder die Weisungsgebundenen um einen herum sind, weil man sie dann leichter greifen kann.
Ja.
Aber mit der Produktivität an sich hat das nicht zwingend was zu tun. Nee. Im Gegenteil, also ich bin fest davon überzeugt, dass ich produktiver arbeite, wenn ich im Homeoffice arbeite und mir selbst den Tag gestalten kann, frei bin von Meetings ohne Ende, frei bin von hereinplatzenden Menschen und ja, unnötigen Anfragen. Das sehe ich als sehr großen Vorteil. Was übrigens dieses kollegiale Miteinander betrifft, ich frage mich, ob das nicht auch ein Paradigma ist, was einfach hingenommen wird, aber gar nicht hinterfragt wird, weil so wichtig kann es vielen Leuten gar nicht sein, sich ständig zu sehen, weil jetzt, wo mehr Videokonferenzen gemacht werden, stelle ich auch häufig fest, dass man stillschweigend darauf verzichtet, die Kamera freizugeben. Also häufig wird dann die Kamera auch weggeschaltet und man beschränkt sich auf die Audiospur.
Wobei ich immer nicht weiß, ob das vielleicht auch einfach daran liegt, dass die Leute jetzt, wo sie zu Hause sind, denken, warum sollte ich jetzt mich fertig machen? Also weißt du, ich sitze auch jemand in Unterhose gerade und denkt sich,
Klar, das könnte man annehmen, aber häufig, also ja, ich merke das häufig so, man wählt sich erstmal in das Gespräch ein. Standardmäßig haben die meisten ihre Kamera eingeschaltet und dann kann man ja auch sehen, dass die meistens alle auch zivilisiert aussehen. Ja. Einer oder zwei haben dann vielleicht vergessen, die Kamera einzuschalten und plötzlich stellt sich so ein Herdentrieb ein und alle schalten die Kamera aus. Also scheint es allen irgendwie angenehmer zu sein, nicht ständig gesehen zu werden. Das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass das Medium irgendwie ungewohnt ist, aber es scheint den Leuten jedenfalls nicht auf Teufel komm raus wichtig zu sein, sich zu sehen.
Ja, und also um nochmal einen anderen positiven Aspekt auch von Homeoffice zu nennen, was ich auch super angenehm finde, ist gefühlt nimmt es dem Ganzen so ein bisschen die Hektik. Also ich habe jetzt, für mich ist es jetzt ja auch gerade ein Kontrast, also ich habe jetzt bis Ende letzter Woche habe ich noch ganz normal im Büro gearbeitet und da hatte ich immer dieses Gefühl, ich muss das jetzt im Büro schaffen, weil wenn ich dann, weil dann ist Feierabend, dann bin ich zu Hause so und dann schaffe ich es ja heute nicht mehr. Und jetzt habe ich immer noch eine Struktur, also ich fange morgens an und ich mache dann irgendwann Mittagspause und dann arbeite ich weiter, aber irgendwie dadurch, dass ich halt das Ganze zu Hause habe, dass die Kommunikation mit anderen nicht daran gebunden ist, dass die auch zugegen sind, also dass die noch nicht irgendwie vielleicht schon im Feierabend oder unterwegs sind, habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe für die Dinge ein bisschen mehr Zeit, ich kann das ein bisschen mehr in meinem Tempo machen und habe tatsächlich weniger Stress. Ist das was du auch so bestätigen würdest?
Das trifft natürlich total zu. Das ist ja damit verknüpft, dass ich keine äußere Struktur habe. Ne? Ich gebe mir meine Arbeitszeiten selbst vor. Ich versuche schon natürlich einen halbwegs bürgerlichen Tag-Nacht-Rhythmus einzuhalten und tagsüber zu arbeiten und auch in den üblichen Bürozeiten zu arbeiten. Setze mir dabei nicht so enge Grenzen. Also üblicherweise fange ich um 10 an und arbeite meistens aber auch bis 19 oder 20 Uhr. Das deckt sich natürlich nicht mit den Bürozeiten der meisten Menschen.
Nee, stimmt. Aber es ist ja schon eine festgelegte Struktur.
Ja, also ich würde sagen, also das, was ich tue, das entspricht der Gleitzeit. Also ich fange natürlich nicht Punkt 10 an, manchmal früher, manchmal später. Ja. Habe aber vorher vielleicht auch schon E-Mails beantwortet oder was anderes gecheckt, was im Arbeitskontext stattfindet. Also keine Ahnung, Nachrichten gelesen, die beruflichen Kontext haben.
Ja.
Ich empfinde es als Vorteil. Natürlich, wer Homeoffice unerfahren ist, der sollte aufpassen, dass die Arbeitszeit nicht zu sehr mit der Freizeit kollidiert, ne? Weil letztlich muss man einfach auch das irgendwann trennen, auch wenn jetzt immer wieder postuliert wird in Zeiten von New Work, verschwimmt das alles. Ja, das mag alles sein. Aber es ist natürlich nicht gesund, die Arbeit zu sehr in die Freizeit reinzuziehen, weil du musst dich irgendwann auch entspannen. Also auf Anspannung muss Entspannung folgen und das im ausreichenden Maße. Also muss das einfach gegeben sein, dass du nicht ständig das Gefühl hast, arbeiten zu müssen. Das ist als Freelancer leider so, dass man durchaus immer, also ich habe öfters mal das Gefühl, auch am Wochenende, oh, irgendwie habe ich jetzt doch noch im Kopf Gedanken, die eigentlich mit der Arbeit zu tun haben. Aber besonders gesund ist das eigentlich nicht.
Nee, das stimmt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Form von New Work, also dieses immer verfügbar sein, von überall aus arbeiten können und es deswegen auch immer machen, dass das auch schon wieder ein bisschen überholt ist. Also ich habe das Gefühl, dass so gerade so meine Generation, also so Anfang 20 und die jetzt so alle kommen, dass das da nochmal irgendwie wichtiger wird, wirklich zu sagen, nö, ich arbeite und dann habe ich Feierabend und dann ist auch Feierabend, weil, ne, sonst bin ich ja morgen müde und dann schaffe ich ja morgen nichts. Also ich glaube, dass das schon auch sich verändert und das, glaube ich, jetzt diese Situation, in der wir uns alle befinden, das heißt, dass wir ja auf einmal alle wirklich unseren Rhythmus auch durchziehen können und auch es ist ja keine wirkliche Kontrolle da. Also klar haben viele Arbeitgeber so Zeitstempel-Tools und so und das macht auch Sinn, glaube ich, auch fürs eigene Gefühl, also mir hilft das total, kann ich auch jedem empfehlen. Es gibt so verschiedene Tools, die können wir gerne in die Beschreibung des Podcasts auch mal verlinken, mit denen man halt ganz gut einfach sagen, ich stempel mich jetzt ein, jetzt mache ich Pause und jetzt arbeite ich weiter, dass man so ein bisschen die Uhr im Blick behält und weiß, ich arbeite jetzt gerade, es ist gerade Arbeitszeit. Aber ich glaube halt, dass jeder das so für ein bisschen für sich selbst entscheiden kann, auch bei vielen dazu führt, dass sie vielleicht sogar gesundere Arbeitsweisen wieder in ihr Leben holen und nicht so dieses sich so verheizen irgendwie.
Ich glaube, dass man diese Tools natürlich nutzen kann, um sich selbst irgendwie zu kontrollieren. Am Ende glaube ich aber, dass es gar nicht so wichtig ist, oder im Gegenteil, ich bin sogar ein großer Gegner davon, zu sagen, man muss irgendwie von 9 to 5 arbeiten, weil das ist gerade in Berufen mit hohem kreativen Anteil gar nicht möglich, so stringent durchzuarbeiten. Man braucht die Pausen zwischendurch, man kann auch nur begrenzt auf Zwang kreativ sein. Insofern sehe ich es als Vorteil, eben zu Hause ohne Stechuhr zu arbeiten. Ne? Also ja. Klar sollte man irgendwie im Blick behalten, dass man ein gewisses Pensum leistet. Aber ich finde ja auch gerade schön, dass man nicht gebunden ist. Auch nicht diese Täuschungsmanöver fahren muss, nach dem Motto, man setzt sich vor den Computer, weil alle dann denken, ich arbeite. In Wirklichkeit schaffe ich aber gar nichts, weil ich einfach gerade nicht produktiv sein kann. Das erfällt ja im Homeoffice. Also wenn du wirklich gerade nicht produktiv sein kannst, weil die Konzentration einfach gerade weg ist, ja, dann kannst du ja ungestraft einfach mal ein Casual Game auf dem Handy spielen oder dich auf den Balkon setzen oder kurz zum Bäcker gehen oder eine Zigarette rauchen, wenn du das machen möchtest. Das sehe ich ja gerade als großen Vorteil, dass es nicht mehr so diese normierte Arbeitsweise gibt.
Ja, nein, also ich meinte das auch gar nicht mehr als Kontrollelement, sondern mehr als so eine, also mir hilft das zu sagen, jetzt gerade, man kann ja diese Uhren kann man ja jederzeit an- und ausmachen, aber wenn ich merke, ich bin jetzt gerade produktiv, dann die anzuhaben, einfach zu wissen, das hier ist gerade Arbeitszeit. Jetzt gerade bin ich mit meiner Arbeit beschäftigt und nachher, wenn ich damit fertig bin, mache ich die Uhr wieder aus und dann ist das auch Freizeit. Also das hilft mir ein bisschen so das Private und meine Freizeit so ein bisschen von der Arbeit zu trennen. So meine ich das.
Wenn du super gut strukturiert bist und auch deine Konzentrationsfähigkeit sehr gut organisieren kannst, dann ist das wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Ich bin so ein Typ, der sehr leicht ablenkbar ist, was man reizoffen nennt. Ich kann mich immer gar nicht so auf Zwang konzentrieren. Im Gegenteil, ich muss auch manchmal, also ich habe natürlich Strategien, wie ich mich dazu hinkriege, dass ich mich fokussieren kann, aber häufig muss ich auch einfach manchmal einen Tick abwarten. Deswegen bringen mir diese Tools, wo ich gerade sage, diese Stundenerfassungstools, die bringen mir eigentlich ziemlich wenig, weil ich dann doch merke, okay, jetzt habe ich zwar eine Stunde was aufgezeichnet an Arbeitszeit, aber eigentlich war das gar keine Arbeitszeit. Okay. Und wenn ich dann aber tatsächlich arbeite, habe ich davor vielleicht vergessen, das Tool zu aktivieren. Insofern finde ich es eigentlich, also habe ich es für mich als sehr praktisch erachtet, mir zwar Ziele zu setzen, also das ist ganz analog, ich schreibe mir morgens auf, was ich heute schaffen will, gib mir aber keine Zeit vor und mach mir auch keine Slots, wann ich das schaffen will. Das hilft mir viel besser, auch wirklich tatsächlich zu performen.
Vielleicht sollte man auch irgendwie nochmal klar machen, gerade also für Leute, weil manche, glaube ich, müssen nach wie vor Zeit stempeln, einfach weil das ja auch, glaube ich, Arbeitgeber sogar machen müssen, irgendwie eine Zeiterfassung. Ich glaube, das ist sogar gesetzlich vorgegeben, damit eben also auch zum Arbeitnehmerschutz, dass ihr sagen kann, nee, ich habe hier gearbeitet, also habe ich jetzt auch ein Recht auf Feierabend. Aber vielleicht auch nochmal klar machen, ich persönlich finde, dass diese Momente, in denen man mal kurz einfach vielleicht auch nur mit einem leeren Blick irgendwie aus dem Fenster guckt, um sich irgendwie wieder zu sammeln oder, ne, dass das auch irgendwie Arbeitszeit ist. Weil das gehört ja, also wenn du im Büro sitzt den ganzen Tag, du sitzt ja nicht 8 Stunden da und tippst die ganze Zeit, sondern du, klar, natürlich schweißt du gedanklich mal ab. Und ich finde, das muss auch Teil einer Arbeitszeit sein, weil es einfach dann dafür wieder sorgt, dass man, wie du schon sagst, auf einmal eine sehr produktive Stunde hat, in der man vielleicht das schafft, was man unter anderen Umständen irgendwie in 3 Stunden schafft. Also deswegen, glaube ich, auch im Homeoffice darf man nicht den Fehler machen, nur die komplett produktiven Momente als Arbeitszeit anzusehen, sondern auch zu sagen, naja, ich muss auch mal kurz durchatmen können.
Ich fürchte, dass die meisten Entscheidungsträger, meisten Vorgesetzten das nicht so sehen. Ne? Also die würden dich nur als produktiv ansehen, wenn du tatsächlich etwas tust, was aussieht wie Produktivität. Also sei es nur vom Monitor zu hängen, aber eben nicht die Raucherpause oder die Pause am Fenster. Tatsächlich ist das ja auch nichts, was ich als Freelancer Kunden in Rechnung stellen kann. Ne? Also ich kann ja auch nur den Kunden in Rechnung stellen, was ich tatsächlich leiste oder abgebe. Aber meistens werde ich ja auch eher nach Leistung bezahlt und nicht nach Arbeitszeit.
Ja.
Meistens sind es pauschale Honorare oder Tagessätze und keine Stundensätze, die berechnet werden. Insofern glaube ich, sind die meisten da noch nicht auf diese, also innerlich noch nicht, also die meisten Entscheidungsträger sind, glaube ich, noch nicht innerlich auf New Work eingestellt und sehen noch nicht, dass Entspannung auch zur Anspannung zählt.
Ja, aber es ist halt wichtig.
Total, total.
Aber ist halt auch eine Chance, also wenn du jetzt, ich meine, ich habe das Glück, dass ich da mit Arbeitgebern gesegnet bin, die das irgendwie verstehen, was das heißt, New Work, aber es gibt halt, glaube ich, auch viele jetzt, die gerade da sitzen und das eben nicht haben und die haben natürlich jetzt, das hört sich jetzt ein bisschen schlimm an, aber die haben natürlich jetzt die Möglichkeit, sich zu sagen, nee, natürlich gehört das gerade zu meiner Arbeitszeit, ich gehe mir jetzt mal kurz ein Glas Wasser holen und mal einmal durchatmen und natürlich stempel ich mich jetzt ja nicht dafür aus, das macht ja keiner so und ich glaube deswegen, das ist auch eine Chance, die das Ganze dem die Situation einem irgendwie ja auch bietet.
Ich glaube, am wichtigsten ist, dass am Ende die Leistung stimmt, dass die Ergebnisse stimmen.
Genau.
Und dass sich auch vertreten lässt, warum man jetzt so und so viel Zeit brauchte für die Arbeit oder eben etwas weniger Zeit oder etwas mehr Zeit.
Ja.
Da kann man sich selbst strukturieren, indem man, also das ist tatsächlich mein liebstes Tool. Ich habe ein analoges Notizbuch aus Papier, in dem ich mir morgens reinschreibe, was ich tun will. Ich habe da 2 Spalten. Eine Spalte ist für die wichtigen arbeitsbezogenen Dinge, die andere Spalte ist für die, keine Ahnung, Besorgung oder administrativen Dinge oder privaten Dinge. Und das hilft mir, mich zu strukturieren. Das andere ist, ich habe ein stinknormales Kalenderprogramm, in diesem Fall Apple-Kalender. Da kannst du auch alles Mögliche nehmen, Outlook oder was weiß ich. Und trage mir dann auch so Slots rein, welchen Artikel oder welche Aufgabe ich jetzt heute erfüllen will. Häufig geht der Plan nicht auf, weil irgendwas dazwischen kommt, dann verschiebe ich halt den Block in den nächsten Tag rein. Aber grundsätzlich gibt mir das halt eine Art Grundstruktur, was ich tun will und was ich jetzt schaffen will,
ja,
was eben ansteht. Ich glaube, also ich bin überzeugt, dass es bis jetzt ausreicht, damit ich gut performen kann. Und das würde ich auch allen neuen Homeoffice-Arbeitern empfehlen, dass sie sich selbst eine Grundstruktur schaffen, indem sie für sich klären, was sie gerade schaffen wollen an Zielen. Und dann kommt es auch nicht mehr so drauf an, ob man jetzt von 9 to 5 arbeitet. Also die Zeit verliert dann auch so ein bisschen an Bedeutung. Man muss sich einfach eine intrinsische Motivation schaffen, Dinge zu erreichen zu wollen.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp, auf jeden Fall. Das leitet mich auch ein bisschen so zum nächsten Punkt über, so eben mal auf so Tools und so Ansätze zu kommen, eben wie man das halt gut hinkriegt. Und ich denke auch, ich finde auch, ein Notizbuch ist immer schon sehr gut. Ich benutze tatsächlich kein analoges Notizbuch. Ich habe irgendwann mal angefangen, es gibt so eine App, die heißt Notion. Die ist so, kennst du die zufällig? Es ist ist eigentlich so ein All-in-One-Workspace auch, wo du legst halt für alles Seiten an. Hast dann links auf der Seite hast du wirklich so deine Überseiten und dann kannst du Unterseiten anlegen und auf den Seiten, die kannst du halt strukturieren, wie du willst. Und da habe ich halt auf der höchsten Überseite habe ich eine für die Arbeit mir gemacht und da schreibe ich dann auch echt immer mit so einer Bullet-Point-To-Do-Liste alles, was ich so an To-Dos habe, hin Und diese To-Dos, die sortiere ich mir dann meistens so für den Tag in, okay, ist das jetzt, muss ich das jetzt heute machen oder schiebe ich das auf morgen? Und wenn ich es heute machen muss, wann mache ich das? Was hat Priorität? Und das, was ich halt an so digitalen Sachen eben wie Notion immer cool finde, ist, du hast dann diese einzelnen Bullet Points, die du auch abhaken kannst, aber du kannst sie halt auch in der Reihenfolge verschieben. Und dann mache ich mir meistens wie so ein Backlog, also dass ich wirklich so von oben nach unten runterarbeiten kann. Und wenn dann irgendjemand mir sagt, das wäre jetzt dringend, dann mache ich mir ein To-Do und sortiere das halt neu ein und dann kann ich meine Prioritäten halt sofort wieder neu sortieren. Das ist so ein ganz cooles Tool.
Das klingt prima. Ich finde solche digitalen Tools auch prima für Dinge, die so längerfristig sind. Also natürlich so meine anstehenden Aufträge und Artikel, die ich zu tun habe, und auch Ideen, die ich habe, die speichere ich mir alle digital, weil das ja auch Wissen ist oder das sind Informationen, die ich länger brauche. Ich meine, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich so mit Tages-To-Dos mache, dann ist das so schnell vergänglich, dass es irgendwie gar keinen Sinn macht, das irgendwie im Computer zu tippen. Das ist auch wieder veraltet, ein paar Stunden oder an einem Tag spätestens. Das will ich gar nicht mehr suchen müssen. Also kann das auch auf Papier stehen. Da wird, weil ich da eh praktisch nie mehr nachgucke.
Das stimmt, ja. Ja, das ist natürlich das Ding. Also so ein Tages-To-Do hält nicht lange. Aber was halt bei Notion das Coole ist, also ich benutze das auch als Schreibprogramm, weil du hast da halt einen kompletten Markdown-Editor. Also mit Markdown kannst du so diese Strukturelemente, die du oft, wenn du fürs Internet schreibst, halt hast, also so H2-Überschriften, H3-Überschriften und so, als sehr einfach benutzen. Und das heißt, ich mache das eh auf und habe ich eh auf der Startseite direkt meine To-Do-Liste und alles, was ich dann fertig habe, das hake ich ab und das verschwindet dann auch sofort. Das heißt, mir hilft das so ein bisschen, nichts aus den Augen zu verlieren und ich kann halt, und das ist vielleicht auch nochmal so für To-Dos ganz wichtig, ich kann es halt so reinrotzen, weißt du, also wenn ich in einem Telefonat bin und jemand sagt, mach das bitte, dann kann ich sagen, okay, schreibe ich mir eben sofort auf und dann ist es halt sofort in meiner Liste drin.
Klingt super, also wenn du damit klarkommst, total cool. Ich glaube, es gibt so viele Tools, dass man einfach gucken muss, was das Beste für einen ist. Also da ist doch, glaube ich, jeder sehr individuell, was für ihn gerade was ihm am besten hilft. Und leider führt dann auch kein Weg daran vorbei, Dinge auszuprobieren. Das, was du machst da, so mit Notizen, das mache ich zum Beispiel bei Microsoft OneNote.
Ja.
Da schreibe ich mir Textnotizen rein oder auch Interviewnotizen, weil da weiß ich, die brauche ich wieder und die brauche ich vielleicht sogar an mehreren Geräten, sodass es gut ist, wenn das per Cloud synchronisiert ist. Da würde ich mir aber jetzt auch keine To-Dos reinschreiben. Ne? To-Dos schreibe ich mir dann wiederum in Microsoft To-Do rein, dem Nachfolger von Wunderlist. Das finde ich eigentlich ganz gut, das Tool. Das reicht mir aber auch, das zu trennen, also To-Dos und Notizen zu trennen. Das passt zu meinem Workflow ganz gut. Bei anderen mag das anders sein. Die brauchen vielleicht dann so eine integrierte Geschichte wie Notion oder was gibt's noch? Ich glaube, Things für Mac und iPhone ist, glaube ich, auch so eine sehr umfassende Geschichte.
Evernote gibt's noch oder, glaube ich, das ist auch noch so ein Klassiker.
Ja, wobei Evernote, wenn ich mich nicht täusche, vor allem nur für Notizen oder überwiegend für Notizen gedacht ist, ne? Und Notizen auch im Sinne von Fotonotizen oder Dateianhängen.
Ach so, okay, ja gut. Ich habe mit Evernote selber noch nicht gearbeitet, aber ja, dann, das ist für To-Do-Listen irgendwie. Ist auch sehr lustig, dass du ganz viel Microsoft-Produkte verwendest, obwohl du bist doch Apple-User, oder nicht?
Also schon, ja, stimmt. Ja. Aber ich war da eigentlich noch nie so dogmatisch, dass ich jetzt die eine Plattform gegenüber der anderen aufgewogen habe. Und seit ein paar Jahren ist es ja so, dass Microsoft sich sehr streng, oder sich gelöst hat davon, nur für Windows da zu sein, sondern das ist ja die Strategie des aktuellen CEOs, plattformunabhängig und eben cloud-orientiert zu arbeiten und dadurch sind ja alle Programme überall verfügbar.
Und das muss man ja auch nochmal festhalten, dass ja eigentlich mittlerweile so ziemlich jedes Produktivitätsprogramm cloud-basiert ist. Das heißt, das ist das Schöne, der Austausch von Dateien, von Texten, Kommunikation, Arbeit an gemeinsamen Texten. Das ist alles so einfach mittlerweile. Also es ist ja wirklich, das ist ja gar keine Hürde mehr. Also ich glaube, wir leben, was das angeht, in der besten Zeit für soziale Isolation und auch auf Arbeitsebene, weil das ist null Problem. Also Google Docs kann man gleichzeitig bearbeiten, Dropbox, WeTransfer, diese ganzen Dienste machen es ja super einfach.
Total. Der Clou ist, glaube ich, wer neu damit ist und wer damit keine Erfahrung hat, der tut sich schwer, sich in diesem Wust an Tools durchzuarbeiten. Da muss man natürlich schon eine gewisse Affinität zu haben, ne, und auch gerne mal was ausprobieren, weil du dich ja auch überall irgendwie mit einem Konto anmelden musst. Das ist, glaube ich, schon für viele neu, die jetzt auch erstmals im Homeoffice sind. Und wer jetzt als Angestellter im Homeoffice ist, der wird ja sicherlich auch auf die Dienste zurückgreifen, die sein Arbeitgeber bereitstellt, weil da musst du ja, das muss ja sozusagen, da muss es ja einen Teamkonsens geben, mit was man arbeitet. Und in vielen Fällen ist es ja dann auch irgendwann kostenpflichtig, wenn du mit großen Teams daran arbeitest. Insofern haben die Angestellten jetzt ins Homeoffice müssen gar nicht so großen Einfluss, ne? Aber wenn sie sich für sich selbst organisieren wollen, dann ist die Auswahl natürlich groß. Und da müssen es, glaube ich, auch gar nicht so viele Tools sein. Also ich glaube, da reicht es, vielleicht ein Kalenderprogramm zu haben, eine To-Do-Liste und irgendwas, wo man sich Notizen aufschreibt. Und meinetwegen kann das auch alles in einer All-in-One-Lösung sein. Aber das sind so die drei Dinge, die, glaube ich, reichen.
Ja, absolut. Und dann noch irgendwie, dass man im Team, genau, hat, dass man irgendwie noch ein Kommunikationstool hat. Aber ich glaube, da gehen die meisten mit Slack oder Microsoft Teams. Das, was ja übrigens mittlerweile, glaube ich, kostenlos ist. Ne? Hat Microsoft das nicht jetzt erstmal kostenlos gemacht? Eben
es gibt grundsätzlich eine kostenlose Variante von Teams seit längerer Zeit.
Ja.
Und jetzt im Zuge der Corona-Krise wurden noch mehr Funktionen kostenlos zur Verfügung gestellt, die ansonsten hinter der Paywall verschwinden.
Ich sag mal, also natürlich, wenn du jetzt in der IT arbeitest und so, dann hast du immer noch einen ganzen Batzen mehr an Programmen und Tools, die du halt brauchst, einfach um die ganze Infrastruktur irgendwie am Leben zu erhalten von zu Hause aus. Aber ich glaube, so für gerade für Kreativarbeitende, so wie du schon sagst, da reichen eigentlich echt so eine Handvoll Sachen.
Also ich glaube tatsächlich, dass es einfacher denn je ist, vom Homeoffice aus zu arbeiten und auch als Freelancer sozusagen eine Art Solo-Firma zu betreiben, weil du eigentlich alle Tools hast und auch ziemlich günstig kriegst. Ne? Also ich frage mich ja, wie das in den Zeiten vom Internet war, wie man da überhaupt Dinge recherchiert hat, die auch so stehen sind. Ne? Also Nachschlagewerke, die musst du dir alles anschaffen. Das kannst du heute alles im Internet angucken.
Ja.
Also es ist super einfach, sowohl das Tagesgeschäft als auch sozusagen das Know-how zu organisieren, das du brauchst für dann deine Arbeit. Absolut. Und das wäre für mich auch nochmal ein Plädoyer an Chefs, die vielleicht doch noch skeptisch sind. Man kann super zu Hause arbeiten und ich glaube sogar, dass man viel besser sich fokussieren kann. Und du kannst nur produktiv sein, wenn du fokussiert bist. Und zu Hause zu arbeiten oder generell in einem Einzelbüro zu arbeiten, das ist eigentlich die besten Voraussetzungen, um sozusagen in diesen Hyperfokus zu gelangen, dass du dich auf deine Arbeit auch wirklich gut konzentrieren kannst.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das Beste, was man jetzt, nachdem das alles so weiß, als Chef machen kann, ist zu sagen, ihr könnt im Homeoffice arbeiten, ihr müsst nicht. Und dann kann jeder das so für sich machen, wie er das am besten findet. Weil ich glaube, ich unterstreiche dein Plädoyer auf jeden Fall vollkommen.
Also um das noch vielleicht noch zu relativieren, insofern, es mag sicherlich viele Menschen geben, die eine äußere Struktur brauchen und die es deswegen auch cool finden, mit anderen im Büro zusammenzuarbeiten. Aber ich sehe keinen Zusammenhang, jetzt keinen generellen Zusammenhang zwischen Produktivität und Arbeitsplatzwahl. Also du arbeitest im Homeoffice nicht schlechter, nicht grundsätzlich. Manche vielleicht, aber
personenabhängig kann man sagen. Ja.
Umso wichtiger ist es, dass die Aufgaben Spaß machen, ne? Dass die intrinsische Motivation da ist, dass man ein Ziel hat, einen Purpose, wie es so schön heißt. Da sind natürlich auch die Chefs gefordert, nicht nur sozusagen äußeren Zwang aufzuerlegen, sondern auch innere Anreize zu schaffen, dass man das, was man tut, gerne tut und jetzt auch schaffen möchte.
Das stimmt, ja klar. Also der so ein bisschen die Sinnhaftigkeit und die Motivation darf natürlich auf gar keinen Fall fehlen. Also wenn das nicht da ist, dann leidet die Produktivität egal ob im Homeoffice oder nicht, das stimmt. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen überleiten weil wir hatten im Vorfeld kurz darüber gesprochen, so das Thema Langeweile. Boah, jetzt bin ich zu Hause, was soll ich machen? Das ist ja das, was man jetzt auch gerade auf Social Media ganz viel mitbekommt, dass Leute sagen, was mache ich denn jetzt mit meiner ganzen Freizeit? Und da würde ich gerne noch mal so ein bisschen drauf eingehen, was man jetzt noch mal auch so, gerade weil wir ja eben so viele tolle Tools haben und so, was man jetzt halt vielleicht, oder du hast gesagt, du hast eigentlich seit 25 Jahren keine Langeweile mehr. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist auch so. Deswegen wundere ich mich. Ja. Erzähl doch mal, was liest man denn so auf Social Media? Also ich habe da gar keinen Bezug zu. Wie kann man sich denn jetzt langweilen?
Also ich habe das auch nicht arbeitet. So richtig, weil ich eigentlich immer irgendwie mich beschäftigen kann. Aber ich meine, also was zum Beispiel, die Leute checken ja auch nicht, dass sie drinbleiben sollen und gehen dann trotzdem noch raus. Zumindest jetzt, die letzten Tage war das so. Und ich frage mich so ein bisschen, also die meisten wissen ja, dass sie lieber drin bleiben sollten und dann muss da ja irgendwie so Langeweile sein und dass Leute wirklich sagen, jetzt hat man so viel zu tun und man sieht ganz viele Artikel, das kannst du jetzt tun, um deine Langeweile irgendwie in den Griff zu kriegen und jetzt so von zu Hause aus arbeiten. Aber dann habe ich gedacht, okay, wir sind jetzt alle zu Hause, wir haben jetzt ganz viel Zeit, vielleicht ist das ja auch eine Chance, sich jetzt mal endlich so Sachen zu widmen, die man eh schon immer machen wollte, für die man jetzt auch endlich mal die Zeit hat, weil man eben nicht rausgehen kann. Also klar, Netflix ist natürlich, glaube ich, für uns alle der Zeitfresser schlechthin. Aber ich zum Beispiel habe mir jetzt, kennst du Coursera, heißt die Plattform? Das ist so ein Online-Kurs-Ding, wo du so Online-Kurse machen kannst. Du kannst die da entweder mit Zertifikat machen, dann kostet es aber Geld, oder du kannst die Kurse kostenlos machen, aber dann hast du am Ende halt kein ausgestelltes Zertifikat. Und da habe ich mir jetzt so einen Kurs zu Computernetzwerken, fange ich jetzt gerade an, mir reinzuziehen und gucke mir dann immer die Lessons da an und mache die Übungen und so, weil ich dann irgendwie Zeit habe und jetzt kann ich sowas ja mal machen, weil irgendwie, was soll ich sonst machen? Oder ich streame jetzt immer auf Twitch, weil ich irgendwie Bock darauf habe und jetzt habe ich die Zeit.
Gerade diese Online-Fortbildungsgeschichte finde ich tatsächlich super. Also die Langeweile habe ich ja deshalb nicht, weil ich genug Arbeit habe, Gott sei Dank. Ich gehöre zu den Glücklichen, die nicht negativ von der Corona-Krise betroffen sind. Und Geld zu verdienen ist auch ein starkes Motiv. Also ich komme eigentlich nicht dazu, mich zu langweilen. Und wenn ich dann tatsächlich mal nicht arbeiten will, dann habe ich eigentlich genug Dinge, mit denen ich mich beschäftigen kann. Wenn ich jetzt tatsächlich sozusagen Zwangsferien hätte, weil ich einen Job habe, dem ich auch im Homeoffice nicht arbeiten kann, oder wenn ich ein Freelancer wäre, der jetzt auch keine Jobs hätte, dann fände ich es, glaube ich, auch ganz reizvoll, mich bei diesen Online-Tools oder die Online-Tools zu nutzen, um mich fortzubilden. Also tatsächlich interessiere ich mich länger schon für das Thema SEO, das ja auch im redaktionellen Bereich immer wichtiger wird. Oder ich würde ganz gerne meine Fotoskills vorantreiben. Es gibt sehr viele tolle Schulungsprogramme, wie man Bildbearbeitung lernen kann oder besser machen kann. Und dafür habe ich bis jetzt gar keine Zeit gefunden. Und das ist auch häufig gar nicht so teuer.
Nee, überhaupt nicht. Also Udemy, die meisten Kurse kosten 10 Euro.
Also insofern, wenn man gerne irgendwas besser machen möchte, glaube ich, sind online E-Learning-Plattformen total super. Würde ich auf jeden Fall machen. Also wer sich tatsächlich langweilt, dem ist eigentlich nicht zu helfen. Es sei dann natürlich, er ist in einer Situation, wo er tatsächlich gar kein Geld hat oder zu Hause keine technischen Mittel hat. Es ist ja auch nicht immer positiv für Menschen, zu Hause zu sein. Man darf ja auch nicht vergessen, dass man ja auch jetzt hört, dass das Thema häusliche Gewalt gerade zunimmt. Also es ist nicht immer ein Zuckerschlecken, zu Hause zu sein. Die Situation ist schon sehr individuell. Ich glaube, dass wir überhaupt nachdenken darüber, wie wir die Zeit zu Hause füllen können, ist sicherlich schon ein Luxus. Andere Menschen, glaube ich, haben noch leben in einer Situation, die sehr viel existenziellere Probleme mit sich bringt. Aber, ja. Aber nehmen wir mal an, es geht dir so gut, dass du dich fragen kannst, was du mit deiner Zeit jetzt anfängst, dann ist es, glaube ich, sehr prima, sich mit E-Learning-Plattformen auseinanderzusetzen.
Ja, absolut. Aber das, was du sagst, stimmt natürlich, dass natürlich wir jetzt in einer sehr luxuriösen Position sind, dass wir, sag ich mal, mit der eigentlichen Zuhause-Sein-Situation klarkommen. Und man muss ja auch mal sagen, Langeweile kann ja auch mal ganz gut tun. Also es kann ja auch mal gut sein, einfach rumzusitzen und zu denken, ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Das ist, glaube ich, auch was man mal wieder haben könnte. Und was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, wenn Leute irgendwie wirklich in so Situationen sind, in denen sie häusliche Gewalt erfahren oder vielleicht, was man ja auch nicht unterschätzen darf, sind psychische Erkrankungen. Ne? Also es gibt Leute, die mehrmals die Woche zu einer Therapie gehen, weil es ihnen psychisch nicht gut geht. Und das geht jetzt gerade nicht. Und das ist, glaube ich, auch für viele echt ein Problem. Dann guckt irgendwie, es gibt Hilfetelefone, es gibt Seelsorgetelefone. Da kann man jederzeit anrufen. Die sind natürlich jetzt gerade auch verstärkt für einen da. Und auch, glaube ich, es gibt auch eine Telefonnummer gegen häusliche Gewalt. Die kann man auch anrufen, wenn man davon betroffen ist. Und das, glaube ich, ist auch so ein Riesenproblem. Ich frage mich auch, wie das echt so ist, was so Therapeuten zum Beispiel machen. Also die müssen ja irgendwie, einmal die Therapeuten müssen irgendwie klarkommen, weil die jetzt ja ihre Patienten nicht empfangen können. Ich weiß nicht, du könntest sogar, ich weiß es gar nicht, ob das jetzt nicht geht oder geht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die meisten Patienten sagen, nee, ich bleib zu Hause so. Das heißt, die werden da ja auch Einbuße haben. Ob das dann irgendwie auch irgendwann per Videocall vielleicht stattfindet, ich weiß nicht, wie das geregelt ist mit den Krankenkassen, aber das ist ja auch nochmal so ein Thema, was man abseits von unserer Medienbubble, Kreativbubble so ein bisschen vielleicht viel zu schnell vergisst, dass das ja auch Themen sind, die auch von der Digitalisierung jetzt profitieren können.
Also grundsätzlich halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass man auch Beratungen und Therapiesitzungen per Telekommunikation durchführen kann. Ne? Das wird sicherlich nicht die komplette Therapie funktionieren und wird bestimmte Aspekte auch oder bestimmte Gesprächssituationen nicht ersetzen können.
Nee, klar.
Aber ich glaube, dass es eigentlich ein ganz gutes Mittel ist. Das, es muss ja gar nicht mal eine Krankheit vorliegen, aber der Beratungsbedarf ist ja zum Beispiel bei Studenten gegeben, die jetzt wissen wollen, wie ihre Prüfungen abgenommen werden, was sie wissen müssen zum Thema Einschreiben an der Uni. Da würde es ja schon reichen, einen Textchat anzubieten. Ja. Da, glaube ich, gibt es einige Unis, die da schon sehr gut aufgestellt sind. Andere, glaube ich, tun sich noch sehr schwer.
Ja, ich glaube, an meiner ehemaligen Uni, da ist, glaube ich, jetzt E-Learning auch ein Thema. Das wird tatsächlich über Discord gemacht. Also Discord ist ja eigentlich so ein Gamer-Tool gewesen, wo man halt auch, ähnlich wie bei Slack, in so Channels chatten kann, eigene Server erstellen kann. Und dann kannst du die Leute da einladen. Und dann hat einer, kannst du auch Berechtigung vergeben, wer praktisch was darf, in welchem Channel. Und da werden dann die Vorlesungen jetzt einfach darüber gehalten, was natürlich ganz, ganz cool ist eigentlich.
Ich habe Discord noch nicht ausprobiert, aber finde es interessant, weil ich es auch als Gamer-Tool kenne oder Game-Streaming-Tool, dass es offenbar auch in anderen Kontexten einsetzbar ist. Also unterscheidet es sich dann gar nicht so groß von Skype, Teams oder also Microsoft Teams oder Slack?
Ja. Also es ist nicht so der starke Unterschied tatsächlich. Nee, es gibt auch diese Chats. Du hast eigentlich fast alle Funktionen auch. Ich weiß halt nicht genau, wie das ist. Ich glaube, weil dadurch, dass Slack und Microsoft Teams ja extra für den Business-Bereich sozusagen entwickelt wurden, erfüllen die, glaube ich, nochmal andere Datenschutzauflagen. Ich weiß nicht, wie das bei Discord ist. Da habe ich mich jetzt noch nicht im Detail mit auseinandergesetzt. Aber gerade so für den privaten Bereich ist das eigentlich super cool. Du kannst halt alles streamen, was du machst. Du kannst ja auch deinen Freunden das Spiel, das du gerade spielst, aus Discord heraus direkt streamen und die können dir dann zugucken. Finde ich ganz cool eigentlich.
Ja, Firmen, also wenn es im gewerblichen Kontext stattfindet, dann muss natürlich darauf geachtet werden, dass die Server irgendwie wenigstens in Europa stehen, am besten in Deutschland, damit sie DSGVO-konform arbeiten können. Ja, je privater es wird, desto weniger ist es natürlich gesetzlich wichtig.
Ja, eben. Aber Discord, also so gerade fürs Private, kann ich das echt total empfehlen. Das ist ein super, irgendwie, wo dann immer alle online sind und dann schreibt man einfach mal kurz oder telefoniert kurz oder spielt ein Spiel zusammen oder macht's nicht. Ist übrigens auch, ich verstehe gar nicht, wie man Langeweile haben kann, wenn man doch Computerspiele hat. Also
es reicht schon, ich stimme dir zu, es reicht schon, ein gutes Rollenspiel anzufangen, dann bist du eigentlich schon für mindestens 1-2 Jahre eigentlich weg vom Fenster.
Ja, genau, bist erstmal für 400 Stunden beschäftigt. Ja, World of Warcraft gibt es. Ich liebe Strategiespiele. Es gibt so viele günstige Strategiespiele, weil die nämlich alle alt sind, die guten. Und die kosten nicht mehr viel. Und also man hat es wirklich, man kann so viel machen. Man kann Schach online spielen, malen. Man kann Musik machen, Gitarre spielen lernen. Also man kann so viel machen zu Hause. Eigentlich, ja, sich zu langweilen ist fast unmöglich. Und klar, der Kontakt zu anderen fehlt ein bisschen, aber auch das kann man eigentlich super ausgleichen über diverse Online-Dienste.
Meine Guilty Pleasure ist das Spiel The Witcher 3. Das ist ja eigentlich schon 5 Jahre alt und jetzt grafikmäßig, glaube ich, nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Aber von der Spielmechanik her gibt das so viel her, dass ich da, glaube ich, schon seit 1,5 Jahren dran sitze und immer noch nicht durch bin. Insofern, wer das einmal anfängt, der wird sich nie mehr fragen, was eigentlich langweilig sein soll.
Ja, genau. Ja, also wirklich, ich glaube, was spiele ich denn gerade ganz viel? Ich spiele gerade ganz viel Age of Empires 2, die Definitive Edition. Weil ich mag manchmal auch so ein bisschen kompetitive Spiele, wo ich dann besser werden kann und meinen Fortschritt merke und sowas. Und oder die Siedler spiele ich auch gerade. Und also man hat eigentlich immer was zu tun. Oder was ich auch sehr empfehlen kann, ist Far Cry 5. Ist jetzt gar nicht so das gehypte Spiel, aber es macht irgendwie auch Spaß zum Runterkommen. Minecraft, Berti. Minecraft.
Minecraft, ja. Habe ich nie den Bezug zu gefunden. Irgendwie hast du mal probiert, aber war irgendwie nicht mein Ding. Ich stehe eher auf realistischere Grafik. Aber klar, cooles Spiel, tolles Konzept. Ich möchte aber empfehlen, nicht zu diesen Spielen zu greifen, wenn du einfach nur gerade eine Kreativpause brauchst, während du im Homeoffice eigentlich arbeiten sollst. Ne? Also wenn du da nur eine Kreativpause machen willst, dann würde ich lieber irgendwie ein Casual-Game spielen, das vielleicht nur 5 Minuten dauert, weil sonst ist der Tag wirklich im Eimer. Das wäre dann nicht mehr im Sinne der Produktivität.
Absolut, das wäre, glaube ich, ein ganz fataler Fehler. Das mache ich aber auch nicht. Also ich spiele tatsächlich immer nur, wenn echt nach Feierabend. Weil irgendwie, ich weiß nicht, dann auch mal für eine, also ich bin auch nicht so der Casual-Gamer, weil ich so mal für 10 Minuten spielen, gibt mir da nicht so viel, dann will ich lieber auch wirklich 1-2 Stunden nur spielen und dann wirklich runterkommen, um dann danach auch runtergekommen zu bleiben, sozusagen. Also so während der Arbeit, glaube ich, macht das keinen Sinn. Da gebe ich dir recht. Ja, ich glaube tatsächlich, wir haben das Thema Homeoffice, zu Hause bleiben und was man auf technischer Ebene alles dagegen tun kann, sehr umfassend beleuchtet. Und ich würde gerne gemäß der bis jetzt einzigen festen Kategorie in diesem Podcast noch mit der Empfehlung der Woche abschließen. Ich weiß nicht, ob du eine Empfehlung hast für irgendeinen Dienst, irgendein Tool, irgendwas, was die Leute sich mal angucken sollen, wo du sagst, das finde ich gut, das kann alles Mögliche sein. Hast du da zufällig gerade was so ad hoc parat?
Ich bin ein großer Fan von Microsoft To-Do geworden, also weil ich den Vorgänger genutzt habe, Wunderlist. Das ist ja ein Tool, was sowohl businessmäßig als auch privat zu nutzen ist, weil du kannst dir einfach super gut strukturieren, was du an Aufgaben hast. Du kannst dir in verschiedenen Listen eintragen, was du tun willst. Und das ist ja ganz wichtig, du kannst die Aufgaben auch anderen zuweisen und zum Beispiel auch Einkaufslisten damit machen, ne? Also du kannst, Hausarbeiten verteilen, Heimwerkerarbeiten, da Aufgaben verteilen. Deswegen bin ich ein großer Fan von diesen To-Do-Tools. Und da ist mein bevorzugtes eben Microsoft To-Do.
Sehr schöne Empfehlung der Woche auf jeden Fall. Ich habe auch noch eine, ich habe sie noch nicht ausprobiert, ich habe auch gerade erst davon gehört, aber ich finde es von der Idee her cool, und zwar Netflix Party heißt das Ganze. Mit Netflix Party kann man sozusagen gemeinsam Netflix gucken. Also das heißt, jetzt gerade gemeinsam, das ist eine Chrome-Erweiterung, die kann man sich installieren und dann kann praktisch einer bei sich Netflix anmachen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das legal ist, aber egal, wie Michael Wendler jetzt singen würde. Und dann kann man praktisch sein Netflix sharen, also teilen, das den Stream. Und dann gibt es ein Chatfenster, wo alle praktisch gemeinsam über das, was gerade in der Serie ist, miteinander chatten können. Das finde ich ganz cool. Das geht, glaube ich, auch mit Discord. Man kann einfach da seinen Bildschirm teilen. Und dann kann man miteinander reden und die Netflix-Serie gucken, so wie man das vielleicht auch macht, wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt. Und das wäre meine Empfehlung der Woche, damit man auch mit seinen Freunden jetzt noch gemeinsam die neue Folge irgendeiner Serie gucken kann, die man gerade gut findet.
Okay, cool. Gucke ich mir mal an.
Cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Berti, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Gerne. Und an die Hörer da draußen, denkt nochmal dran, jeden Montagmorgen um 9 Uhr kommt eine neue Folge Tech und Trara. Ihr findet das Ganze auf Spotify, auf iTunes und eigentlich überall da, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns gerne eure Empfehlungen, wenn ihr irgendwie Tipps habt, über entweder unsere E-Mail-Adresse techundtrara@netzpiloten.de oder auf Instagram, Twitter, Facebook findet ihr uns eigentlich immer unter Netzpiloten. Schreibt uns gerne sonst irgendwie Fragen, Feedback, alles Mögliche könnt ihr jederzeit schreiben. Wir beantworten das dann und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Bleibt gesund, bleibt gerne zu Hause drin, damit wir die Verbreitung des Coronavirus möglichst stark verlangsamen. Und genau, bis nächste Woche dann. Tschüss.
Tschüss.